Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Die Zeit läuft. Ich muss noch den Abwasch erledigen und die Steuererklärung und einen Apfel schälen gegen die Mangelernährung. Ich muss den Vermieter anrufen, weil der Wasserhahn hin ist und endlich mal den Müll rausbringen, weil der langsam verschimmelt. Es gibt noch so viel zu tun. Das Bad soll heute blitzen und dieses Bohrloch, da wollte ich schon vor ein paar Wochen vergipsen. Dann noch Fotos sortieren. Ich behalte nur die, auf denen du lächelst, damit alle Welt glaubt, dass wir noch Spaß gehabt hätten. Eigentlich würde ich stattdessen gern ein Buch verfassen oder Gitarre spielen üben draußen auf der Terrasse, bis ich den Dreh wirklich raus hab, um dann ein Lied für dich zu schreiben. Würde gern mal wieder ins Ausland, um durch Wüstengebiete zu reisen. Meinetwegen auch durch Mecklenburg-Vorpommern. Einfach irgendwo im Gras liegen, im flirrenden Hochsommer. Ich möchte mit eigenen Augen das Polarlicht sehen und die Theorie der Quantenmechanik wirklich verstehen. Doch ich kann nicht, was ich möchte, weil ich sollte, was ich muss. Ich befasse mich den ganzen Tag nur mit bedeutungslosem Stuss und frage mich am Ende, was hast du heute geschafft? Den ganzen Tag am Rennen bleibe ich wach bis in die Nacht und gaffe einen leeren Bildschirm an, weil die Worte in meinem Kopf zu müde sind und nicht mehr raus wollen. Aber die Zeit läuft. Ich muss mich dringend mal kümmern um eine Haftpflichtversicherung. Und gleich danach gehe ich zur Sparkasse und schichte mein Aktiendepot endlich um. Ich muss Rechnungen bezahlen und Anträge ausfüllen und mich mit Dingen befassen, von denen ich überhaupt nichts wissen will. Ich muss die PowerPoint-Folien für das Meeting designen. Ich muss die Kehrwoche machen und der Stadtverwaltung schreiben. Ich muss die Wäsche abnehmen und meine Hemdkragen bügeln. Und ich muss dringend Schlaf nachholen. Bin seit Tagen so müde. Eigentlich möchte ich die unendliche Geschichte lesen und viel zu lange liegen gebliebene Briefe. Und ich frage mich, wie es wäre, wenn ich da zur Arbeit zu gehen, friedlich neben dir weiter schliefe. Ich will Pizzateig selber backen, anstatt Fertigchemie einzurühren. Will statt vom Bildschirm in der Sonne sitzen, um wirkliche Wärme zu spüren. Ich würde gern mal angeln gehen, aber nicht, um einen Fisch tatsächlich zu fangen, sondern um einen Vorwand zu haben, mit dir am Ufer zu sitzen und dem Wind zuzuhören, stundenlang. Ich würde morgens gern, statt im Stau zu stehen, dir Frühstück an dein Bett bringen und nicht ständig da sein, wo du nicht bist, weil ich viel zu oft und zu weit weg bin. Ich möchte endlich aufhören, dich ständig zu vermissen und ich bin es leid, durch hunderttausende MP3s zu skippen, will stattdessen mal wieder das Mixtape hören, was du damals für mich gemacht hast, als wir 17 waren und du das erste Mal krank warst und ich gesagt habe, du schaffst das. Aber ich kann nicht, was ich möchte, weil ich sollte, was ich muss. Ich befasse mich den ganzen Tag nur mit bedeutungslosem Stuss und frage mich am Ende, was hast du heute geschafft? Den ganzen Tag am Rennen bleibe ich wach bis in die Nacht und stache einen leeren Bildschirm an, weil die Worte in meinem Kopf zu müde sind und nicht mehr raus wollen. Aber die Zeit läuft. In jeder Sekunde sterben Hunderte, vielleicht sogar Tausende Zellen unseres Körpers ab. Die meisten werden rasch ersetzt, aber einige nicht. Pro Stunde verlieren wir im Gehirn unzählige Neuronen und mit ihnen unwiederbringliche Erinnerungen. Gestern war ich mit Freunden ein paar Bier trinken, da waren es ein paar mehr als sonst. Jeden Tag steigt das Risiko von Fehlern bei der Zellteilung, welche bösartige Neubildungen zur Folge haben können und immer bei denjenigen auftreten, die es am wenigsten verdient haben. Krebs ist ein hässliches Wort. Deshalb nennen wir ihn nicht beim Namen, sondern Kevin. Jede Woche reiße ich ein Kalenderblatt ab und bin erleichtert, dass darunter immer noch ein weiteres liegt und ein weiteres liegt und ein weiteres liegt. Aber irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht. Dummerweise habe ich keine Ahnung, wie lange er reichen wird. Wer weiß das schon? Jedenfalls länger als deiner, denke ich erschrocken, als sich deine dunklen Augen zurück in mein Blickfeld schieben und dein kastanienbraunes Haar meine Wange streift. Du liebst dein Haar und deswegen wehrst du dich auch gegen die Chemo. Schlaf jetzt endlich, sagst du. Morgen ist auch noch ein Tag. Und die Zeit läuft. Wir alle leben, als wüssten wir, dass unser Vorrat an Kalenderblättern unendlich ist. Tun viel zu selten das, was wir wollen, sondern nur das, von dem wir glauben, es zu müssen. Wir leben, als wäre das hier nicht die Realität, sondern nur die Generalprobe. Ach, lass mal, ich übe hier nur, mach mich etwas warm, schau es mir mal an, dieses Leben, ganz unverbindlich. Und beim nächsten Versuch, da mache ich es dann richtig. All das erzähle ich dir am Frühstückstisch, während kleine Kinderhände mir gierig das eben geschmierte Nutella-Brot aus den Fingern reißen. Ich verrate dir ein Geheimnis, sagst du und beugst dich ganz nah an mein Ohr, damit die Kleine es nicht hören kann. Es wird keinen nächsten Versuch geben, hat der Onkologe gesagt. Die Zeit läuft. Und Kevin, dieses dämliche Arschloch, lässt einfach nicht locker. Wäre Kevin eine reale Person, ich würde so lange auf ihn einprügeln, bis ich meine Arme nicht mehr bewegen könnte und atemlos zusammenbräche. Aber ich kann nichts für dich tun, als zu warten und zu beten, während uns die Zeit langsam davonläuft. Ich sitze im Auto, kramme dein Mixtape hervor und drücke mit zitternden Fingern auf Play. Die Zeit läuft.
Du stehst in Paris. Ein Attentat ist geschehen. Massenhaft Spezialeinheiten der Polizei, Sirenen von Krankenwagen, aufgeregtes Geschnatter der Menschen, um dich rum nur Chaos. Du stehst in New York. Zwei Flugzeuge stürzten sich in die Twin Tower. Ein ohrenbetäubender Lärm, die Luft ist rauchgeschwängert. Wo du hinsiehst, Feuerwehr und Nationalgarde um dich rum, nur Chaos. Du stehst an einem Strand in Thailand. Ein Tsunami überspülte die Küste. Alles ist zerstört, Trümmer, Leichen, verzweifelte Menschen um dich rum, nur Chaos. Du stehst am Rand eines Grabes. Ein geliebter Mensch ist nicht mehr da. Dein ganzes Denken, Erinnern, Empfinden ist von Trauer bestimmt. In dir drin nur Chaos. Es fühlt sich an, als ob man dir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Wohin mit den Gefühlen? Woher kommt jetzt Hilfe? Du möchtest dich in deiner Verzweiflung an jemand wenden, der größer ist als du, von dem du dir erhoffst, dass er in all dem Chaos noch Kontrolle hat. Aber wie? Die Worte, die dir so auf dem Herzen liegen, finden ihren Weg nach draußen nicht. Irgendwo zwischen Ohnmacht und Schmerz bleiben sie stecken. Aus der trüben Dunkelheit deines Inneren ertönen auf einmal vertraute Worte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Das ist die Kraft von Psalmen. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Serie hier im ICF im Februar 2015, die Psalmen. Die Psalmen sind seit 2500 Jahren Texte, die Menschen dienen. Sie helfen Menschen, Worte zu finden in Situationen, in denen sie keine Worte mehr haben. Psalmen sind aufgeschriebene Gebete von Menschen in Extremsituationen. In Freude und Leid, in Angst, in Schmerz, im Chaos. Worte, die ihre Gefühle ausdrücken und die ein Versuch sind, mit Gott zu kommunizieren. Diese Worte, diese Gebete helfen anderen wiederum in ihrer Situation, Worte zu finden, die ihnen selber verloren gehen. Ich bin total fasziniert von dieser Vielfalt, die wir in den Psalmen finden können. Dort steckt so immens viel drinnen an Lebenssituationen, an Geschehnissen, an Momenten. Aber nicht nur da, sondern eine Vielfalt an Ausdrucksformen. An dem, wie Menschen ihre Gefühle, ihre Worte Gott entgegenbringen. Ich weiß nicht, was du mit Psalmen verbringst, so an Erinnerungen oder so verbindest. Was bei dir hochkommt, wenn du an Psalmen denkst. Ich habe aus meiner Kindheit eine ganz spezielle Erinnerung an Psalmen. Und das würde ich gerne mit euch kurz durchspielen, weil ihr kennt es vielleicht auch. diese Wechselpsalmen. Die Männer lesen alles das, was ganz links steht, und die Frauen dann die nächste Zeile, die so eingerückt ist. Das machen wir miteinander. Die Männer beginnen: Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Genau. Das waren für mich Psalmen. Wisst ihr, und ganz ehrlich, das ist ungefähr so, wie wenn du in einem richtig guten Krimi die Musik abdrehst. Da ist die Spannung weg. Das sind schon die Psalmen. Ja, das ist der Text der Psalmen. Aber es ist nur ein Bruchstück dessen, was die Psalmen wirklich sind. Die Spannung, das, was sie ausmacht, das, was ihr Herz ist, fehlt da. Und deshalb hat mir auch lange Zeit der Bezug zu dem Psalmen gefehlt. Das, was da eigentlich drin steckt. Die Psalmen sind viel mehr. Sie galten damals, als sie geschrieben wurden, als die höchste Form der Kunstsprache. Die Psalmen sind ein Konstrukt. Es gab damals extra Schulen, das waren Elite-Schulen, wo Menschen gelernt haben, wie man Psalme singt, wie man sie spricht und wie man sie schreibt. Die Psalmen zu entwickeln, das war die höchste Kunst der Anbetung. Und genau das steckt in diesen Texten drin. Und da gibt es zwei Bereiche, die man gelernt hat, um Psalmen zu formulieren. Das eine ist die Form, das Äußere, und das andere der Inhalt. Zur Form. Sprache hat einen Rhythmus. Sprache hat eine Farbe, sie hat eine Dynamik. Sprache lebt von ihrem Ton. Und wir haben uns im Vorbereitungsteam Gedanken gemacht, wie können wir heute im Jahr 2015 nochmal einen Bezug zu den Psalmen bekommen. Und da war unsere Idee, was steckt heute ganz modern am nächsten dran, so an dieser Psalmthematik. Und da kam uns Poetry Slam. Und gebt doch bitte dem Henk nochmal einen Riesenapplaus für seinen Beitrag. Wow. Poetry Slam begeistert mich, weil es ist mehr als nur Reimen. Es ist mehr als nur zwei Zeilen zu formulieren, wo am Ende dann die Worte so irgendwie miteinander kumulieren. Du merkst, da ist ein Tempo drin, da ist ein Drive drin, die Sprache entwickelt etwas, sie nimmt dich mit, sie steigert sich und auf einmal löst sie sich auf. Und ich glaube, das ist ganz nah dran an der Form der Psalmen. Aber sie haben natürlich auch einen Inhalt. Und ich habe gesagt, Psalmen sind Gebete. Und das stimmt. Die Psalmen sind tatsächlich in ihrer Form oft ganz nah an dem Erleben, was auch wir in unserem Alltag erleben. Und doch, wenn du sie durchliest, hast du so ein ganz komisches Gefühl. Also mir geht es zumindest so. Ich lese das und denke so, hey Mann, was laberst du? Ich verstehe es nicht. Eigentlich ist diese Situation gar nicht weit weg von meiner. Aber ich verstehe es nicht. Woran liegt das? Und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, weil das Psalmschreiben poetischen Regeln unterlag. Es ist eine Kunstsprache. Und in dieser Kunstsprache, da gibt es Regeln, wie man etwas formuliert. Und es hat einen Grund, warum man das so tut. Und diese Stilmittel, die werden sehr, sehr häufig in den Psalmen verwendet und wir begegnen ihnen immer wieder. Das häufigste überhaupt ist das Stilmittel der Wiederholung. Das heißt, man sagt nicht einmal etwas und dann ist gut, sondern man bringt dieses Thema immer wieder rauf. Wiederholung, das gleiche Sagen, nur unterschiedlich ausgedrückt, finden wir im Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und ich finde keine Ruhe. Der sagt eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Aber diese Wiederholung vertieft das Thema nochmal und wir spüren mehr von dem, hey, er meint es ernst. Manchmal finden wir das Wiederholen im Ergänzen. Das Gleiche wird nochmal anders formuliert. Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Man fragt sich selber etwas und gibt sich gleich die Antwort. Klar, so redet normalerweise keiner. Aber es verstärkt das, was derjenige sagen will. Hey, woher kommt die Hilfe? Ja, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und manchmal kommt Wiederholung, indem der krasse Gegensatz formuliert wird. Psalm 1 und 119. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Zwiespältige Menschen sind mir von Grund auf verhasst. Doch dein Gesetz ist mir lieb. Da werden zwei Gegensätze verwendet, die krass sich gegenüberstehen, damit wir verstehen, was er eigentlich ausdrücken will. Dieses verstärkende Element. Es ist eine Kunstsprache, die verwendet wird. Und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir diese Psalmen versuchen für uns zu übernehmen. In einer Kunstsprache werden auch Dinge karikiert und übertrieben dargestellt. Psalm 137. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Bitte nicht nachmachen. Die Psalmen sind nicht immer wörtlich zu verstehen. Zumindest nicht in der Anwendung und Übertragung in die heutige Zeit. Die Frage ist vielmehr, hey, was will derjenige sagen, wenn er so krass ausholt und wenn er so krasse Beispiele verwendet? Form und Inhalt gilt es zu verstehen, damit wir uns mehr reinversetzen können in das, was die Psalmen sind. Jetzt habe ich aber gemerkt bei der Vorbereitung auf die Serie, die Psalmen sind noch viel mehr. Für mich war das immer so, okay, Buch der Psalmen, 150 Stück, irgendwie cool, so jeder für sich, aber mehr habe ich darin nie gesehen. Die Psalmen sind aber ein komplett durchstrukturiertes Werk. Die hängen zusammen. Sie haben sowas wie einen roten Faden und sie haben einen Rahmen. Und das finde ich richtig spannend. Die Psalmen, die beginnen, Psalm 1 und 2, der Rahmen wird aufgemacht. Wer ist Gott? Und dann finden wir 5 Bücher in dem Psalmen, genauso wie bei Mose, die 5 Bücher Mose in dem Psalmen. Und spannenderweise endet jedes Buch genau mit dem gleichen Satz. Psalm 41, erstes Buch. Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Psalm 72, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels. Psalm 89, gepriesen sei Jahwe in Ewigkeit. Psalm 106, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels. Psalm 145, das Job Jahwe soll in meinem Mund sein. Jedes Buch ist ein Abschnitt und es endet immer gleich. Und dann schließt sich der Rahmen um die ganzen Psalmen mit den letzten 4 mit dem 10-fachen Halleluja, dem Lobpreis Gottes, das am Ende stehen bleibt. Martin Luther hat mal über die Psalmen gesagt, sie sind die kleine Biblia. Und das stimmt tatsächlich. Die Psalmen sind ein Kurzabriss der gesamten Bibel. Wir finden alles, was uns die Bibel liefert, in einer Kurz-Kompakt-Version in diesen 150 Psalmen drin. Gut, ist auch noch ein bisschen zu lesen, wenn du dir es heute Abend vornimmst. Aber es schafft tatsächlich einen Überblick über das, was Gott mit den Menschen reden möchte. Und wir haben uns vorgenommen für heute, wir wollen in ganz verschiedenen Kunstformen einen Bezug zu dem Psalmen mal bekommen. Und ich habe gedacht, hey, spannend ist es vielleicht auch nochmal zu hören, wie könnte so ein Psalm eigentlich im Original geklungen haben. Und wir hören jetzt mal rein in den Psalm 1. Tja, klingt ziemlich fremd, zugegeben. Aber man kriegt so ein ganz kleines Gespür dafür, was in dieser Sprache alles drinsteckt. Interessanterweise hat sich Martin Luther die Mühe gemacht und hat versucht, das Ganze so zu übersetzen, dass es auch in Deutsch noch etwas von dem Klang dieser Sprache wiedergibt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und ihr merkt, in dieser Sprache ist der Versuch gemacht worden, diese Kunstform der Sprache und die Übersetzung, die Bedeutung der Worte in eins zu packen. Und es ist erstaunlich, wie weit, wie gut Martin Luther schon war, was er dort schon hingekriegt hat. Aber das Problem ist, weil er noch so nah an der Kunst dran war, fällt es auch so schwer, ihn zu verstehen. Moderne Übersetzungen haben diesen Versuch einfach gekappt. Wir haben gesagt, nein, die Kunstform lassen wir außen vor, wir wollen nur den Inhalt wiedergeben. Und da klingt das komplett anders. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. Klingt ganz anders. Und ich habe mich gefragt, hey, wenn dieser Luther doch behauptet, das sei die kleine Biblia und wir finden alles, was wir in der Bibel finden, dann habe ich mich diese Woche gefragt, was ist die Theologie hinter Psalm 1? Was steckt eigentlich da dahinter? Und erstaunlicherweise finden wir komplett das erste Buch Mose darin wieder. Die Theologie hinter Psalm 1 ist, du darfst dich entscheiden. Du hast die Möglichkeit bekommen, mit Gott zu leben oder ohne ihn zu leben. Gott stellt sich vor als ein Gott, der die Möglichkeit mit ihm behalten hat, dass du Nein sagst. Und das Krasse, und daran scheiden sich die Geister bis heute. Er sagt nicht nur, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Er sagt, deine Entscheidung hat eine Konsequenz. Die Postmoderne, in der wir ja immer noch irgendwie so ein bisschen drinstecken, liebt die Möglichkeiten. Und deshalb lieben wir religiös die Bibel. Wow, cool, wir haben eine Möglichkeit zu entscheiden. Aber die Postmoderne hasst die Konsequenz. Und die Bibel sagt, das ist aber beinhaltet. Du kannst ohne Gott. Aber glücklich ist, wer im Angesicht von Terrorakten und Umweltkatastrophen in den Momenten seiner ganz persönlichen Tsunamis nicht auf sich gestellt ist. Glücklich ist, wer in diesen Momenten, wo er eine Krebsdiagnose bekommt, wo in den Momenten, wo ein Mensch weg ist, wo es dir den Boden unter den Füßen wegzieht, glücklich ist, wer in diesen Momenten nicht darauf angewiesen ist, sich selber einen Reim aufs Leben zu machen. Glücklich ist, wer in diesen Momenten, wo deine Seele vertrocknet, einen Halt hat, einen Gott kennt. Denn der ist ein Mensch, dessen Seele wieder Wasser bekommt. Wasser des Lebens. Und dein Leben wird auf einen Sockel gestellt, an dem du weiterleben kannst. Wow, und ich merke, wie aktuell sind die Psalmen. Wie viele Menschen habe ich in den letzten Jahren kennengelernt, die wirklich an so einem Punkt angekommen sind, ihrer persönlichen Tsunamis. Die sagen, hey, mein Leben, wirklich, wow, was mir jetzt gerade widerfährt. Und was für ein Unterschied macht es, ob du in diesen Momenten allein bist oder weißt, worauf dein Leben baut. Und dann haben die Psalmen noch eine Komponente, die finde ich wirklich spooky. Die Psalmen sind Gebete, die Menschen gesprochen haben. Aber ich glaube, das waren nicht irgendwelche Leute, nicht in irgendeiner Verfassung, sondern es waren Menschen gefüllt vom Heiligen Geist. Und ich habe das selber schon immer wieder erlebt, wenn du wirklich dein Leben an Gott ausrichtest, wenn du in Wahrheit und in Geist betest, dann betest du nicht mehr nur noch fürs schöne Wetter bei der nächsten Grillparty. Dein Gebetsleben verändert sich. Du fängst auf einmal an, Dinge zu beten, Dinge auszusprechen, wo du gar nicht weißt, wo die herkommen. Und genau das tun die Psalmen und wir nennen das prophetisch. Und wenn man sie sich wirklich im Detail anschaut, da haut es dich weg. Wie brandaktuell die Psalmen sind. Der Rahmen ist Psalm 1 und 2 und ich möchte euch den Psalm 2 vortragen und ihr versteht warum. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Hey. Russland, Ukraine, IS, all die ganzen Unruhen, Griechenland, der ganze Stress, den wir gerade jeden Tag in den Nachrichten erfahren. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Warum schmieden sie Pläne, die zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Komm, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln seine Herrschaft ab. Das wird doch nie jemand ernsthaft tun, oder? Habt ihr mal ein ganz klein bisschen verfolgt, was in den letzten 30 Jahren mit unserer EU-Verfassung passiert ist? Und in unserem Land, einem Land, das auf christlichen Werten basiert? Mir geht es nicht darum, meine Regierung jetzt zu verurteilen. Sie schütteln seine Herrschaft ab. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen. Nichts als Spott hat er übrig für sie. Dann stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Meine Güte, der Franken wird aufgewertet, der Euro abgewertet. Angst und Schrecken macht sich breit. Er spricht, ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert in Zion, in der Stadt, die ich erwählt habe. Und dieser König verkündet, ich gebe bekannt, was Gott beschlossen hat. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein. Fordere von mir die ganze Erde und ich gebe sie dir zum Besitz. Alle Völker gehören dir. Zerschlage sie mit eisernem Herrscherstab, zerbrich sie wie Tongeschirr. Die Erfüllung dieser Prophetie finden wir im Matthäus-Evangelium, wortwörtlich. Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Welt. Unterwerft euch dem Herrn und erkennt seine Herrschaft an. Jubelt ihm zu, auch wenn ihr zittert. Erweist seinem Sohn die Ehre, die ihm zusteht. Sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren. Denn schnell wird er zornig. Aber wenn ihr ihm vertraut, werdet ihr sicher und geborgen sein. Und ich habe mich auch bei Psalm 2 gefragt, welche Theologie steckt hinter diesem Psalm 2? Und ich glaube, dass es die Theologie ist, die uns Gott in seiner Bibel vorstellt. 700 Jahre bevor Jesus geboren ist, wurde dieses Gebet gesprochen und niedergeschrieben. Und Jesus kommt in die Welt und er sagt, hey, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und es können Religionen kommen auf dieser Welt, so viele wie immer es wollen. Wenn sie nicht auf der Herrschaft von Jesus Christus basiert, ist sie nicht dasselbe. Und ich glaube, dass es eine radikale theologische Position der Bibel ist. Gott selbst stellt sich im Rahmen dieser Psalmen vor. Und er sagt, weißt du was, du darfst dich gegen mich entscheiden. Das kannst du tun, aber ich sage dir eins. Ich sende meinen Sohn in diese Welt. Mein Sohn bekommt die Herrschaft. Und ich werde es nicht dulden von nichts und niemandem, dass diese Herrschaft meines Sohnes nicht anerkannt wird. Und es wird der Tag kommen und es wird die Stunde kommen, in dem die ganze Welt diese Herrschaft erkennt und akzeptieren wird. Und dann schließt sich der Kreis der Psalmen. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Amen.
Ich habe euch noch einen zweiten Text mitgebracht, der heißt Für das wahre, schöne, gute. Und ihr alle wisst, wer oder was das wahre, schöne, gute ist in der Welt oder in euren Herzen. Und deswegen möchte ich euch bitten, diese Worte jedes Mal, wenn sie im Text vorkommen, einfach laut mitzusprechen. Kriegen wir das hin? Üben das mal. Der Text heißt Für das Also ihr seid nicht ganz so müde wie die Leute heute früh, aber ich glaube, ihr könnt das noch ein bisschen besser. Der Text heißt Für das Sehr viel besser, dankeschön. Ich habe keine Lust mehr, Tag ein, Tag aus zu kämpfen. Ich bin des Mühegebens müde und ich bin sie leid, diese faustische Verbissenheit. Haut und schlagt und stecht euch in gläsernen Bürotürmen, aber lasst mich unten auf der Wiese in Ruhe eine rauchen, im Schatten alter Bäume. Strengt euch an, bückt euch hoch, kriecht weiter mit gekrümmten Rücken die Karriereleiter empor, aber lasst mich aufrechten Hauptes ins Verderben rennen. Nutzt die besten Jahre eures Lebens, ergreift eure Chance, optimiert euren Lebenslauf, aber lasst mir die Freiheit, meine Jugend zu verschwenden, die geraden Wege zu verlassen und mich auf verschlungenen Pfaden zu verlaufen. Bleibt daheim und lernt für die Prüfung. Spart in der Zeit, dann habt ihr in der Not. Gebt Drogen keine Chance. Lebt eure Kalendersprüche. Aber lasst mich zugetrönt, ausgeraubt und abgefüllt durch fremde Städte taumeln, während meine Professorin daheim sehnsüchtig auf die Abgabe meiner Diplomarbeit wartet. Kauft euch das große Glück. Größer, neuer, besser. Hochauflösend, Niedrigspreis. Hammerschnäppchen. Macht eure Eltern stolz und eure Nachbarn neidisch. Aber lasst mir die guten Dinge. Ihr habt euren Schrebergarten. Ich hab die Ferne. Greift nach dem Bausparvertrag. Aber lasst mir die Sterne. Jetzt habe ich einen Hänger.
Einfach noch.
Komm gleich. Ihr habt euren Schrebergarten. Ich hab die Ferne. Greift nach dem Bausparvertrag. Aber lasst mir die Sterne. Steht früh auf, nutzt den Tag, aber lasst mir die Nacht. Nur wer das Träumen noch nicht verlernt hat, der ist wirklich richtig wach. Ich will aus klimatisierten Einkaufszentren raus in den Garten. Ich möchte selber was starten, statt auf Ladebalken warten. Vor euren riesengroßen Flatscreens sterbt ihr langsam vor euch hin. Und trotz Full HD seid ihr für die guten Dinge blind. Also stellt euch in der Schlange an, stürzt euch in den Schlussverkauf. Lebt den deutschen Traum hinterm Schaufenster im Musterhaus. Denkt an eure Zukunft, doch ich lebe hier und jetzt. Mit nichts in meinen Taschen außer diesem meinen Text. Denn ganz egal, was auch passiert, ich lebe jede Minute für das. Für ein hölzernes Schachbrett statt einer PlayStation 3. Für eine Welt ohne TV mit all dem geistlosen Scheiß. Für heißlaufende Reifen, keine Reise zu weit. Die Welt mit eigenen Augen sehen, anstatt einigeln daheim. Für Landkarten und Kompass statt ein Smartphone für Landkarte und Kompass statt ein Smartphone mit GPS. Für Regale voller Bücher statt ein Smartphone voller Apps. Für rauschende Feste und für exzessives Zechen. Für aufrichtige Worte und für menschliche Schwächen. Ganz egal, was auch passiert, ich lebe jede Minute für das. Für Kathedralen im Herzen, für ein bisschen mehr Freude, für den Mut zum aus dem Reihe tanzen, statt heulen mit der Meute, für Johann Wolfgang Goethe anstatt Mario Barth, für eine Nadel auf dem Globus, wo ich überall schon war, für fremde Länder sehen, einfach gehen ohne Gepäck, für wir tanzen über jegliche Probleme hinweg, für ein Baumhaus als Zuhause, nie mehr leben im Dreck, für 1000 Torten essen können, ohne späteren Speck, ganz egal was andere denken, ich lebe jede Minute für das. Für Dinge aus Holz oder aus Eisen, für die Ewigkeit geschaffen, anstatt alle 2 Wochen etwas Neues aus Plastik. Für Sonnenschein statt Bildschirme, ich schalte einfach aus. Wenn ich nie zu Hause hocke, brauche ich auch keine Couch. Für nicht wissen, was kommt, einfach Daumen raus und los. Für ich bin zwar kaum 1,70, doch mein Herz ist riesengroß. Für den Hang hinunterrollen, für den Freifahrtschein zum Kindigsein. Und alles, was mir gerade in den Sinn kommt, in den Wind zu schreien. Für dringliche Geschwindigkeit, Unvernunft, hurra. Für den Rieseneimer Farbe, alles kunterbunt zu malen. Das innere Kind in mir befiehlt mich, wie ein Idiot aufzuführen. Und meine Füße werden nie wieder den Boden berühren. Ich kann das Dunkel erleuchten, bring ein Licht in die Welt. Entzünde Feuerwerke, indem ich Geschichten erzähle. Ich nehme euch mit auf meinen Trip. Lasst die Zweifel zurück. Wir sind gerettet in Jesus. Auf direktem Weg zum Glück. Wir haben vor nichts und niemand Angst. Sind reinen Herzens, frohen Mutes. Wir sagen immer, was wir denken. Ganz egal, ob das klug ist. Entscheiden uns fürs Finden, anstatt weiter zu suchen. Lasst sie sich prügeln um Krümel. Wir backen eigene Kuchen. Schenkt euren Träumen das Leben. Geht raus und tut es. Verbrennt euer Geld und sprengt Bankinstitute. Wenn euch das hier gefällt, dann steht auf und ruft es. Wenn euch das hier gefällt, dann steht auf und ruft es für das. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.